Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in unseren jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier- und Sportshörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Eine weitere spannende Folge erwartet euch heute, denn ihr taucht jetzt gleich gemeinsam mit uns und unserem Gast in die Welt des Sportstacking ein, in Deutschland auch manchmal Becherstapeln genannt. Sportstacking ist ein Geschicklichkeitssport, bei dem man mit einem Satz von 12 geformten Bechern Pyramiden in einer bestimmten Reihenfolge auf und wieder abstapelt. Die Becher wurden in den 1980er Jahren in Kalifornien erfunden, wo der Sport auch seinen Ursprung hat. 2004 fand die Sportart dann ihren Weg nach Deutschland.
Unser Gast Wolfgang Bleischwitz ist ein echtes Urgestein im Sportstacking, denn 2008 hat ihn sein Sohn zu diesem Sport gebracht. Wolfgang hat bereits bei zahlreichen nationalen und internationalen Meisterschaften teilgenommen und dabei ganze 25 Titel gewinnen können. 2013 hat er eine Sportstacking-Abteilung beim TV Zuffenhausen gegründet, bei der er heute noch als Trainer und Abteilungsleiter tätig ist. Warum Sportstacking gut für den Kopf ist, wie die genaue Technik erlernt wird und wie es ist, mit seinem Sohn um Titel zu spielen, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
Servus Wolfgang, herzlich willkommen hier bei uns im Bier und Sports Podcast.
Hallo, freue mich bei euch zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist, Wolfgang. Du hast jetzt nämlich auch direkt die Ehre und darfst in unser Fragensäckchen persönlich reingreifen und eine Frage rausziehen.
Okay, dann schauen wir mal, was da steht. Welcher Song motiviert dich? Ja, ich würde sagen, We Are The Champions.
Das passt ja voll gut, weil wir haben auch einen Champion hier sitzen, ne? Und du hast ja auch hier richtig schön die Becher aufgebaut vor uns. Also sieht schon echt richtig, richtig cool aus. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Szenerie, die wir heute hier im Podcast haben, ne?
Ist ja auch eine sehr witzige Anekdote, wie du zu deiner Sportart gekommen bist. Wir haben hier im Podcast schon des Öfteren gehört, dass die Eltern einen starken Einfluss drauf haben. Bei dir war es jetzt genau andersrum, weil dir hat nämlich dein Sohn den Ausschlag gegeben. Willst du das ein bisschen erzählen, wie es genau dazu gekommen ist?
Ja gut, da hat es irgendwann, als es in Deutschland hochkam, kam das irgendwann mal im Fernsehen, da hat er es gesehen, dann hat er sich die Becher gekauft und hat damit angefangen. Erst habe ich gedacht, er hat ein Rad ab. Und dann ging das immer weiter, dann nach einem halben Jahr war es vorbei. Dann kam ein Jahr später, da waren die Butzbacher, die den ersten Verein in Deutschland hatten, wieder bei der Weltmeisterschaft am Start gewesen, waren sie wieder im Fernsehen. Dann hat er sich auch noch die Matte und die Uhr gekauft und dann ging das richtig los. Und dann hat er immer gesagt, er will zum Turnier fahren. Und ich habe immer, mein großer Sohn, der hat Fußball gespielt. Da waren wir halt so, wenn man weit fahren musste, mal 15, 20 Kilometer unterwegs. Und da wären es über 200 gewesen. Da habe ich immer gesagt, nö, mache ich nicht. Nur wenn du richtig gut bist und da auch was reißen kannst. Dann hat er so lange trainiert. Und dann ging es ein Jahr lang, dass ich nur hingefahren bin und einen Tag lang bei schönstem Wetter in der Halle gesessen habe und gewartet habe, bis das alles zu Ende ist. Und da habe ich dann aber irgendwann gesehen, dass das auch Erwachsene machen, also nicht nur Kinder. Und dann fand ich cool, dass es einen Eltern-Kind-Doppel gibt, sodass Eltern und Kinder gemeinsam als Team zum Wettkampf antreten. Und das hat mich dann motiviert und dann musste ich das ja erstmal lernen. Habe das dann ja, mir von ihm zeigen und beibringen lassen. Und dann waren wir 2008 in der Nähe von Paderborn bei den Deutschen Meisterschaften. Sind wir da hingefahren, habe gesagt, also Eltern-Kind-Doppel mache ich mit dir. Und dann war ich plötzlich für alle Einzelnen in meiner Altersklasse auch angemeldet. Habe mich noch gewundert, warum die Startgebühren so hoch sind. Und dann hat er gemeint, Vater, kein Problem, bei deiner Altersklasse gibt es so wenig Konkurrenz, da schaffst du das locker ins Finale. Und da bin ich dann gleich in einer Disziplin deutscher Vizemeister geworden. Und im Eltern-Kind waren wir auch recht gut. So gut, dass uns der, ja, ich sage immer Bundestrainer, gefragt hat, ob wir dann mit zur Weltmeisterschaft fahren wollten. Und das haben wir dann auch 2008 gemacht und sind dann als Eltern-Kind-Weltmeister mit Weltrekordzeit zurückgekommen. Ja, und dann musste ich natürlich ab da auf jedem Turnier auch selber antreten.
Was für eine Geschichte. Richtiger Senkrechtstarter, Wolfgang.
Ja. Rasanter Aufstieg.
Ja. Ja, gut, ich meine, es ist eine Rennsportart. Die Konkurrenz ist nicht so groß wie bei weit verbreiteten Sportarten. Wobei ich sagen muss, inzwischen ist es so, dass in Deutschland fast mehr Erwachsene am Start sind als Kinder.
Aber was ist es dann für ein Gefühl, mit seinem Sohn zusammen so ein Eltern-Kind-Doppel zu machen und dann auch noch zu gewinnen und Weltmeister zu werden? Also das ist ja sensationell.
Ja, das war schon cool und gerade als Newcomer sozusagen das zu schaffen war genial. Ist uns dann in den Jahren danach nicht nochmal gelungen. Das ist ein Phänomen beim Stacken, wenn man sich selber zu viel unter Druck setzt, dann klappt es nicht.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie ging es dann bei euch zu Hause ab? Also hast du dann mit deinem Sohn gesagt, okay, komm, ihr hattet feste Trainingszeiten oder gab es überhaupt noch ein anderes Thema am Familientisch?
Ja, also das war teilweise schon recht heftig in der Anfangsphase. Da standen die Becher eigentlich mehr oder weniger immer auf dem Wohnzimmertisch. Und wenn wir dann abends beim Fernsehen die Werbepause haben wir dann immer zum Stacken genutzt. Bis es irgendwann meiner Frau dann zu bunt wurde und gesagt hat, das Geräusch kann sie nicht mehr hören, geht im Keller.
Und dann habt ihr euch da einen eigenen Raum.
Ja, da haben wir dann im Hobbyraum da schon eine halbe Tischtennisplatte aufgestellt. Die haben wir halt eine Hälfte runtergeklappt und darauf haben wir dann trainiert, mache ich heute noch so.
Okay, das heißt, der Stacking-Wahnsinn ging dann richtig los bei euch, ne?
Ja, gut, wobei mein Sohn dann relativ bald, wir waren dann dreimal 2008, 9 und 10 bei den Weltmeisterschaften in Denver. Und dann 2011 sollte es in London sein. Mhm. Dann war aber genau an dem Termin die Hochzeit von William. Und damit hat man das dann komplett gecancelt und hat es nach Dallas verlegt. Und dann haben wir gesagt, naja, jetzt schon wieder nach USA fliegen. Nee, machen wir mal eine Pause. War vielleicht nicht so gut, weil dadurch hat dann mein Sohn irgendwann aufgehört.
Okay.
Da fehlte dann ein bisschen die Motivation. Wobei ich bin dabei geblieben, weil wir haben es dann halt im Verein auch immer als Kurs angeboten, die ersten Jahre. Und nachdem wir festgestellt haben, dass das Interesse eigentlich kontinuierlich da ist, hat man dann 2013 auch eine Abteilung gegründet.
Aber habt ihr euch dann trotzdem auch daheim immer duelliert oder auch mal gezankt, wenn es nicht lief?
Ja, es ist so, also gegen die Kids hast du normalerweise als Erwachsener eh keine Chance. Die sind einfach schneller. Zum einen haben die ja auch mehr Zeit, um zu trainieren. Und ja, bei denen sind die Hände auch noch ein bisschen kleiner, die Wege noch ein bisschen kürzer, die Massen, die bewegt werden, etwas weniger. Also das spürt man dann schon. Und die trainieren dann, wenn sie es ernst machen, auch viel, viel mehr, als du als Erwachsener überhaupt Zeit hast. Ja. Aber klar, er hat mir dann schon auch Tipps gegeben und gerade im Doppel, ja, bringt es auch nichts. Wenn es schief geht, geht es schief. Da ist dann eigentlich egal, wer schuld war. Sich da gegenseitig Vorwürfe zu machen, hilft nichts. Und es ist eh so, beim Eltern-Kind-Doppel müssen die Kinder in der Regel immer den Eltern etwas helfen. Sie müssen an manchen Stellen auf sie warten, weil es einfach zu langsam ist für sie. Aber das passt dann schon. Wenn man das regelmäßig übt, dann hat man die richtige Geschwindigkeit und das Gefühl. Ja. Und man muss halt auch wissen, wenn was schief geht und man dann korrigieren muss, wie reagiert der andere. Das ist beim Doppel ganz, ganz wichtig.
Mhm. Aber du hast jetzt nie dran gedacht aufzuhören, als dein Sohn aufgehört hat, oder?
Nee, weil mich hat es dann schon irgendwie gepackt und vor allen Dingen, als wir es dann im Verein halt mit vielen anderen Jugendlichen und Kindern gemacht haben und ich dann da quasi die Übungsleitung Trainer gemacht habe, dann hat mich auch das motiviert zu sagen, ja, es ist auch toll, immer wieder neue Kinder für den Sport zu begeistern. Das ist eine meiner Motivationen und da möchte man natürlich als Trainer dann auch mit gutem Beispiel vorangehen.
Jetzt hast du ja hier auch die ganze Stacking-Montur aufgebaut. Also die Matte ist dabei, die Becher sind dabei. Du hast hier ein passendes T-Shirt dabei. Also man merkt, dass du dafür brennst und dass du da auch Spaß mitbringst. Was ist denn für dich das Faszinierende an deiner Sportart?
Ja, es sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen, dass es wirklich in praktisch jedem Alter gemacht werden kann. Dass also die unter 6-Jährigen, manche fangen wirklich, wenn sie Geschwister haben, die das machen, fangen sie mit 3, 4 an, meistens so mit 5, 6. Und dann geht es halt hoch bis zu den Omas mit 75 und älter. Das ist die höchste Altersklasse im Wettkampfsport. Und wenn die alle gleichzeitig in der Halle sind, das finde ich also wirklich für mich faszinierend, weil das dann teilweise ganze Familien machen können. Und jeder fiebert beim anderen mit und freut sich, wenn es geklappt hat. Und das finde ich eine Sache. Und das andere, was mich fasziniert, ist, ich mache es jetzt, glaube ich, 16 Jahre. Und klar entwickelt sich auch das Sportgerät ein bisschen über die Zeit. Aber man kann, wenn man regelmäßig trainiert, auch nach 16 Jahren immer noch schneller werden. Mhm. Und das ist auch was ich faszinierend finde.
Aber ist dir auch aufgefallen, dass das dann generell so ein Familiending ist? Also kennst du Beispiele, dass das auch in anderen Familien dann so richtig gespreadet wurde und dann sich alle so ein bisschen angesteckt haben und in diesen Stacking-Fieber gekommen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also das gibt es sehr, sehr häufig. Meistens fangen die Kinder damit an und stecken die Eltern an. Ich sage immer anstecken. Und dann macht es die ganze Familie. Das haben wir bei uns im Verein ja auch. Und es gibt es aber auch anderswo, wo es gar keine Vereine gibt, sind es immer meistens Familien, die dann gemeinsam zum Wettkampf kommen und alle in seiner Altersklasse, jeder dann dabei ist. Das hat den Vorteil, dass man das gleiche Ziel hat, nicht jeder woanders hinfahren muss. Das ist schon ganz praktisch und das sind wirklich dann viele Familien, die das dann machen.
Aber es ist ja schon auch besonders, dass es so von Jung und Alt gleichermaßen ausgeübt werden kann. Gibt es für dich dann auch ein perfektes Alter für die Sportart?
Ja, das kann man ganz schwer sagen. Es ist sicher so, dass die schnellsten Zeiten in der Regel so zwischen 12 und 18, würde ich mal sagen, gesteckt werden. Andererseits ist es so, Leute, die im Kindesalter sehr, sehr schnell waren, bleiben das, wenn sie älter werden. Also die werden wahrscheinlich erst dann in meinem Alter wieder wirklich langsamer.
Das Talent geht also nicht verloren.
Ja, also das ist, ja, ich sage immer, wenn es dann mal im Hirn fest verdrahtet abgespeichert ist, der Bewegungsablauf, dann kann man da relativ lange gute Zeiten machen.
Und jetzt hast du hier die Becher ja schon aufgestellt. Sieht ziemlich cool aus. Kannst du uns ein bisschen was zu den Bechern erzählen? Also sind es spezielle Becher extra für die Sportart? Was ist jetzt an denen so besonders?
Ja, es sind spezielle Becher. Also mit den normalen Trinkbechern, die man so bei IKEA kaufen kann, mit denen wird es nicht funktionieren. Das Besondere ist, dass sie im Prinzip keinen Boden mehr haben, die neueste Generation. Und dass sie hier so einen Absatz haben, dass sie eben genau nur bis zu diesem Punkt ineinander rutschen und nicht verklemmen. Und dass da kein Boden drin ist, das ist dafür da, dass die Luft beim Auf- und Abbauen rein und rauskommen kann und kein Vakuum entsteht. Mhm. Ja, also das ist das Besondere daran. Also es gibt halt, ja, bei den offiziellen Wettkämpfen ist eine bestimmte Marke zugelassen, wobei es gibt einen zweiten Verband, dem die Bechermarke egal ist. Es gibt auch andere Hersteller, wobei es gibt eigentlich nur zwei, die wirklich brauchbares Material herstellen. Alles andere ist Murks, was man ab und zu mal so irgendwo zu kaufen kann.
Aber gab es dann so richtig eine Evolution in den Jahrzehnten?
Ja, das gab es natürlich. Ganz am Anfang sahen die Becher anders aus. Ich habe da auch welche dabei. Ich habe natürlich mein Becherset dabei, mit dem ich 2008 meine erste DM und WM gesteckt habe. So was schmeißt man ja nicht weg. Ja. Und das sieht man dann, wenn man die mit den heutigen vergleicht, dass da die hatten noch einen Boden. Da waren nur drei kleine Löcher drin. Und deswegen hat sich das schon mit der Zeit entwickelt. Dann gab es eine nächste Generation, die hatten dann noch ein größeres Loch in der Mitte und das sind jetzt die neuesten, die haben gar keinen Boden mehr. Mhm.
Und kannst du uns auch so ein bisschen einen Überblick über die verschiedenen Disziplinen bei euch im Stacking geben?
Ja, es gibt also im Einzel drei Disziplinen. Die einfachste ist 3-3-3. Da hat man nur 9 Becher, baut aus drei Dreierstapeln drei Dreierpyramiden auf und in der gleichen Reihenfolge wieder ab. Das ist eigentlich die Einsteigerdisziplin, mit jeder Hand immer genau einen Becher anfasst. Dann die zweite Disziplin ist dann 3-6-3. Da hat man in der Mitte einen Sechserstapel, muss eine Sechserpyramide dann aufbauen, aber auch immer von links nach rechts aufbauen, alle drei Pyramiden und genau in der gleichen Reihenfolge auch wieder abbauen. Und dann gibt es die schwierigste Disziplin, die Königsdisziplin, sagen wir immer, den Cycle. Und der fängt an wie ein 3-6-3. Wenn das abgebaut ist, ist man aber nicht fertig, sondern dann macht man aus den beiden Dreiertürmen einen Sechser, dann aus dem Sechserturm nochmal eine Sechserpyramide. Die baut man dann auch in der Reihenfolge, wie man es aufgebaut hat, wieder ab, stellt alles zusammen, einen Becher offen und einen geschlossen links und rechts an die Seite. Und aus den verbleibenden 10 baut man dann eine Zehnerpyramide auf. Und mit den beiden äußeren Bechern muss man die dann so abbauen, dass am Ende wieder 3-6-3 gestapelt dasteht. Also so, wie man angefangen hat im Prinzip. Ja. Und das gibt es dann auch noch als Doppel. Das heißt, man macht es zu zweit. Einer spielt die linke Hand, der andere spielt die rechte Hand. Und ganz egal, was passiert und wenn die Becher vom Tisch fallen, jeder darf auch beim Korrigieren oder Aufheben nur die Hand benutzen, für die er eingeteilt ist. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht aus Versehen im Reflex dann doch die falsche Hand in die Becher kriegt, sonst ist der Versuch gleich ungültig. Und wie gesagt, die Spezialform ist das Eltern-Kind. Doppelten. Und dann gibt es noch Staffeldisziplinen, wo immer eine Mannschaft mit 4 Stackern quasi so eine Art Staffel macht. Das ist ähnlich wie 4x100-Meter-Lauf, sage ich immer. Der erste startet die Uhr, macht die Übung, läuft dann über eine Wechsellinie zurück, dann darf der nächste nach vorne an den Tisch, macht die Übung, läuft zurück und der vierte muss dann im Prinzip die Uhr, wenn er fertig ist, stoppen. Was mir da auch sehr gut gefällt, ist die sogenannte Turnierstaffel, wo wie beim Parallelslalom im Skifahren, zwei Mannschaften an einem Tisch nebeneinander auf Kommando parallel um die Wette stecken. Und da ist das Spannende eigentlich zum Zugucken, weil man nie weiß, wenn der Letzte noch alles umschmeißt, dann können die, die die ganze Zeit hinten gelegen sind, noch gewinnen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist schon faszinierend.
Ja, also ich muss sagen, das hat sich ziemlich spannend angehört. Man sieht ja auch, dass sich dann da auch wirklich was weiterentwickelt hat bei euch, dass dann auch verschiedene Disziplinen dazugekommen sind. Wir werden das im Nachgang auf jeden Fall nochmal mit dir aufnehmen, dass man das dann auch nochmal auf der Videospur hat und bei uns auf dem Instagram-Kanal teilen. Also sehr, sehr spannend. Schaut da auch gerne vorbei. Und was ja auch spannend ist, ist, dass der Sport ja ursprünglich auch aus den USA stammt. Und der wurde dort in den 1980er Jahren erfunden. Wie hat es das Becherstapeln bis nach Deutschland geschafft? Weißt du was darüber?
Ja, ein bisschen weiß ich darüber. Und zwar war eine Lehrerin aus Butzbach 2 Jahre in den USA und hat es dort an der Schule, wo sie war, kennengelernt, hat es dann mit nach Deutschland gebracht. Und dann haben die an einem Butzbacher Gymnasium auch damit angefangen und haben dann dort den ersten Sportstacking-Verein, den SST Butzbach, gegründet und von dort hat sich das dann in ganz Deutschland verbreitet und sage ich mal so, das war glaube ich 2004, 2005 und dann waren die, wie gesagt, die ersten Deutschen auf einer Weltmeisterschaft und waren dadurch im Fernsehen und so hat es dann halt mein Sohn auch kennengelernt übers Fernsehen und dann war das in der Zeit ein richtiger Hype, das hat sich dann etwas gelegt, so ab 2014, 15 wurde es dann ein bisschen weniger wieder. Teilweise auch, weil dann die Kids halt in das Alter gekommen sind, wo sie dann mal was anderes machen wollten, als nur Becher zu stapeln.
Kann man sich gar nicht vorstellen, warum man da plötzlich keine Lust mehr drauf hat.
Ja gut, es ist natürlich schon letztendlich dann immer wieder das Gleiche. Ja.
Und ursprünglich kommt der Sport ja auch aus der Bewegungstherapie. Warum ist Sportstacking gut für den Kopf?
Weil man eigentlich immer abwechselnd linke und rechte Hand benutzen muss. Und das führt dazu, dass beide Gehirnhälften aktiv sind. Und wenn man das regelmäßig macht, bilden sich da stärkere und bessere Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften. Und das hilft einem bei vielen Sachen. Also mal die meisten Kinder bei uns im Verein, die das dann etwas länger machen, die sagen, sie werden besser in Mathe, sie lernen schneller und einfacher Vokabeln, weil man eben einfach durch das Training immer beide Gehirnhälften aktiviert. Und ich sage immer, wenn ihr eine Viertelstunde stackt und danach Vokabeln lernt, geht es viel besser, weil dann beide Gehirnhälften wach sind und arbeiten. Ein zweites Phänomen, was man auch sehr schön beobachten kann bei Anfängern oder wenn Leute das zum ersten Mal machen, wenn man denen Stress macht, indem man nur die Uhr mitlaufen lässt, dann schaltet sich plötzlich eine Gehirnhälfte ab und dann geht wieder alles nur mit einer Hand. Also gerade bei kleineren Kindern, das ist faszinierend und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch unter Stress seine nicht präferierte Gehirnhälfte eher abschaltet. Das geht hier aber nicht. Und das trainiert im Prinzip auch unter Stress, immer beide Gehirnhälften aktiv zu haben. Und das ist natürlich ein super, ich sage immer, Training für Hirn und Hände.
Aber hast du dann persönlich auch bei dir nochmal Verbesserungen gemerkt? Weil du hast ja jetzt nicht im Kindesalter damit angefangen, sondern schon im höheren Alter. Hat sich da bei dir zum Beispiel auch im räumlichen Denken noch was verbessert?
Also ich glaube schon, dass es auch bei mir noch ein bisschen was gebracht hat. Und es ist wirklich halt, man muss es regelmäßig machen. Und es ist ja so, auch im Gehirn können auch im hohen Alter noch neue Verbindungen entstehen. Das hört nicht auf. Klar, fallen dann auch mal ein paar weg. Aber da muss man eben für Ausgleich sorgen.
Schön. Aber gut zu wissen, dass das ja der ultimative Lerntipp ist, das Sportstacking.
Ja, also ich wundere mich eigentlich immer, dass es an den Schulen das Potenzial nicht erkannt wird. Mhm. Aber da ist man halt in Deutschland, ja, da gilt der Lehrplan und sonst nichts. Ja, das ist halt ein bisschen anders. In den USA, da wird es an über 60.000 Schulen inzwischen auch im Sportunterricht gemacht, einfach um Koordination, Auge-Hand-Koordination, links-rechts, Reaktionsvermögen zu trainieren und ganz nebenbei was Gutes fürs Gehirn zu tun.
Ja, also ich habe das für persönlich zum Beispiel auch oft in der Formel 1 schon beobachtet, dass mit sowas eben trainiert wird, weil da brauchst du ja wirklich auch die Koordination und das Reaktionsvermögen. Und das finde ich total spannend, immer das auch zu sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das echt einen guten Impact haben kann.
Man muss aber natürlich auch sagen, für einen Laien sieht es jetzt, wenn wir mal behaupten, ziemlich verrückt aus, was ihr da macht. Also was für eine Geschwindigkeit ihr da die Becher stapelt oder auf und wieder abbaut, ist ja schon echt bewundernswert. Auf was kommt es denn da genau an bei der Technik?
Ja gut, es gibt schon ein paar Tipps und Tricks, die man beachten kann, wie man die Becher anfasst. Das Wichtigste ist eigentlich immer, was die Anfänger alle noch nicht so gut machen, dass man ohne Kraft arbeitet. Es muss ganz locker sein. Also wenn einer meint, er müsste mit den Bechern Nägel in den Tisch klopfen, dann wird es nichts. Ja. Also das muss leicht und locker gehen. Und im Prinzip darf man die nicht fest aufeinander stellen, sondern die müssen eigentlich beim Aufbauen der Pyramide eigentlich wirklich fast unten rausfallen und aber gleich stehen. Und wenn man das bei den ganz Schnellen anguckt, dann ist das so. Und dann ist es auch der Aufbau relativ leise vom Geräusch her, weil man eben die Becher nicht aufeinander knallt. Und das ist eines der wichtigsten Geheimnisse. Und dann die Becher möglichst immer seitlich anfassen, dass man oben die Hand nicht auf der oberen Fläche hat. Die ist einem dann beim Auf- und beim Abbauen sind immer im Weg und muss immer erst weg, bevor man den Becher stellen kann. Und das sind also so die Sachen. Und dann natürlich auch, wie man es auf der Matte räumlich anordnet, wie eng oder nicht so eng man das stellt. Das hängt davon ab, wie groß die Hände sind. Und da gibt es also so, da hat auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil, wenn man das beobachtet. Und man kann sich aber auch was abgucken immer wieder.
Kannst du uns sagen, bei wie vielen Sekunden der aktuelle Weltrekord liegt?
Auswendig weiß ich es nicht. Also es kommt auf die Disziplin an. Also beim 3-3-3, da ist es 1,4 irgendwas. Ich glaube 1,419, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beim 3-6-3 weiß ich es nicht so gut. Ich weiß nur, es ist unter 2 Sekunden. Und beim Cycle ist es irgendwas mit 4, also unter 5 auf jeden Fall. Und wenn man jetzt, ich war ja jetzt erst in Florida bei der Weltmeisterschaft jetzt wieder und wenn man da die ganzen Cracks sieht, die dann reihenweise Fünferzeiten raushauen beim Cycle, das ist schon beeindruckend, das live zu sehen, ist nochmal ganz anders, als wenn man das im Video anguckt.
Jetzt, ja, apropos live, jetzt hast du hier natürlich auch schon die Becher mit der Zeitmatte vor uns aufgestellt. Die wird ja seit 2003 verwendet. Zuvor wurden die Zeiten ja sogar noch von Schiedsrichtern mit der Handstoppuhr gemessen. Ist ja wahrscheinlich heute auch unvorstellbar. Wie funktioniert das denn genau mit der Matte? Also was hat die Matte auch im Sport verbessert?
Ja, die Matte gab es eigentlich von Anfang an. Die Matte ist sozusagen das Spielfeld. Wenn ich irgendwas neben die Matte stelle, dann ist der Versuch ungültig. Ein Becher muss auf jeden Fall während dem ganzen Prozess des Auf- und Abbaus immer die Matte berühren. Gut, die Regeln haben sich natürlich auch noch ein bisschen geändert. Früher durfte sie auch noch auf der Uhr stehen, das darf sie jetzt nicht mehr. Also man könnte ihn praktisch so halb schräg hinstellen. Das wäre dann heute nicht mehr gültig. Früher am Anfang war das gültig. Teilweise hat sich auch Kleinigkeiten im Ablauf an den Regeln geändert im Laufe der Zeit. Und die Matte von der Größe her hat sich geändert und der Form. Und das Größte ist jetzt eigentlich die Uhr, die am Anfang nur zwei Kontaktflächen hatte, um die Uhr zu starten und zu stoppen. Also wie so eine Totmannschaltung, ja, kennt man ja vielleicht von Maschinen. Und da gab es dann aber eine Entwicklung, dass die Stacker mit der Handkante gestartet haben und die Finger schon um die Becher gelegt haben. Und dann konnten die Schiedsrichter nicht mehr kontrollieren, ob man den Becher schon anfasst, bevor die Uhr läuft oder erst danach. Und um das zu unterbinden, hat man jetzt neue Uhren gemacht, glaube ich seit 3 Jahren oder was die jetzt gibt, wo 4 Kontaktflächen da sind, wo die Daumen auf 2 Kontaktflächen müssen und die Hände. So dass man beim Start nicht mehr in der Lage ist, schon einen Becher quasi zwischen Daumen und Zeigefinger in die Hand zu nehmen. Also das sind so die Sachen, die sich dann geändert haben im Laufe der Zeit, was die Technik angeht und die Becher natürlich.
Es ist ja auch ein sehr hohes Maß an Konzentration vonnöten, damit das Becherstapeln klappt. Hast du da so eine Art Ritual? Also wie gehst du in so einen Wettkampf rein? Gehst du davor nochmal kurz in dich oder was machst du da?
Also man muss sich natürlich erstmal warm machen. Das braucht bei den unterschiedlichen Leuten unterschiedlich lang.
Das heißt bei dir etwas länger?
Ja, wobei im zunehmenden Alter darf man seine Körner auch nicht beim Warmmachen verschießen.
Aber was heißt warmmachen? Du machst ja bestimmt keine 100 Liegestütze.
Nee, man stackt einfach. Okay. Man stackt, damit man praktisch den Bewegungsablauf reinkriegt, dass die Finger warm werden. Oft hat man manchmal kalte Finger. Und man kann damit auch ins Schwitzen kommen. Also es glauben viele Leute nicht, aber das ist so. Weil man braucht eine gewisse Körperspannung dann auch. Und die aufzubauen, das strengt eigentlich schon den ganzen Körper an, auch die Haltung. Und dann muss man halt, dann geht man praktisch beim Wettkampf, hat man ja 2 Warm-ups am Wettkampftisch. Die macht man dann noch, da bin ich immer super gut. Und dann gehen die Nerven mit mir durch. Aber so ist es halt. Muss man dann versuchen, mental, am Ende ist im Wettkampf eigentlich nur ein mentales Problem. Das, was man eigentlich kann am Tisch, vor dem Schiedsrichter, bei laufender Kamera, Publikum, wirklich abzurufen. Man hat 3 Versuche und also wir versuchen auch immer bei den Kindern das denen zu erklären, ja, versucht nicht 3-mal eure persönliche Bestzeit zu machen, macht den ersten Versuch als Sicherheitsversuch, dann habt ihr schon mal einen gültigen. Und wenn ihr den in der Tasche habt, dann könnt ihr versuchen, den zweiten ein bisschen zu steigern. Und wenn der dann auch noch gut war, dann könnt ihr den dritten von mir aus Vollgas geben. Weil wenn ich Vollgas gebe, ist natürlich das Risiko, dass ich alles umschmeiße, relativ groß. Und das ist halt dann auch das, was die Schnellsten des Tages, die dürfen dann immer im Stack of Champions nochmal 3 Versuche machen. Und da können sie dann immer Vollgas geben und dann haben die dann nochmal schnellere Zeiten.
Aber weißt du, was ich mich frage? Es muss doch auch mal Tage geben, wo wirklich der Wurm drin ist, oder?
Ja, wenn man natürlich so einen Tag beim Wettkampf erwischt, ist es schlecht.
Was macht man da? Also wenn es einfach nicht klappt mit den Bechern, wenn man irgendwie in den Händen nicht das richtige Gefühl
hat.
Ja,
also man kann dann nur im Prinzip versuchen, nochmal, also was ich gern mache, wenn mir wirklich was schiefgegangen ist, ich gehe dann einmal weg vom Tisch, dann nehme ich meine Trinkflasche, trinke was, gehe dann wieder hin und sage, ich fange jetzt einfach nochmal an. Ich sage nicht, ja, jetzt hast du schon 2 Versuche total vergeigt, sondern jetzt machst du den dritten halt eigentlich wie ein Warm-up. Mhm. Zählt ja nicht. Also man muss sich im Prinzip den Druck nehmen, um dann lockerer zu werden. Weil das ist das Problem, dass man halt im Wettkampf dann schon manchmal auch verkrampft.
Ja, ja. Spannend. Was auch spannend ist, ist, dass wir mit Deutschland ja auch eine sehr erfolgreiche Nation im Becherstapeln haben. Vor allem, wenn man die Bilanz bei den Weltmeisterschaften so anschaut. Bei der diesjährigen WM in Orlando hat das deutsche Team insgesamt 12-mal Gold, 15-mal Silber und 10-mal Bronze gewonnen. Klingt ja schon sehr danach, dass Deutschland so das Maß aller Dinge ist. Stimmt das?
Nee, das kann man so nicht sagen. Es liegt zum einen daran, dass wir mit relativ vielen Teilnehmern vertreten sind, weil, ich sage mal, die deutsche Stacking-Community schon sehr aktiv ist und dadurch, dass es jetzt auch relativ viel Erwachsene sind in Deutschland und weniger Kinder, können die sich eher leisten, dann zu so einer Weltmeisterschaft zu fahren. Und dann macht es schon was aus. Und wenn man jetzt allerdings bei den Kindern schaut, sind wir lange nicht mehr so erfolgreich wie früher. Also so in den ersten Jahren, 8, 9, 10 bis, sage ich mal, 2012, da waren teilweise die Weltrekorde, die absoluten Weltrekorde sind immer zwischen Deutschland und USA hin und her gegangen. Manchmal hat der Rekord nur 1-2 Monate gehalten oder nicht mal. Dann war er wieder woanders. Und inzwischen ist es aber so, dass die ganzen Altersklassenrekorde bei den Altersklassen von 6 bis 18 fast ausschließlich Asiaten sind.
Ach, krass.
Und seit die Asiaten da richtig einsteigen, haben wir da wenig Chancen, weil die natürlich das auch sehr viel an Schulen auch machen und dadurch eine ganz andere Breite haben. Und dann kristallisieren sich da die Talente halt raus. Und da haben wir, also da haben unsere Kids im Moment Schwierigkeiten. Also zum Beispiel haben wir jetzt in Singapur auch ganz wenig Jugendliche überhaupt schon mitgenommen, weil wir gesagt haben, ja, so viel Geld für so eine Reise zu zahlen, um dann in der Vorrunde schon rauszufliegen, das lohnt sich eigentlich nicht.
Okay, aber das heißt, man kann sagen, dass so die Hauptkonkurrenz so von den Nationen her USA und China oder Japan sind?
Nee, sondern es ist momentan, also China fängt gerade erst an.
Okay.
Also ganz stark ist Malaysia und Korea. Die sind richtig gut. Und ja, also Japan wird es auch gemacht, aber da ist auch nicht so arg verbreitet, glaube ich. Und in Europa ist es eigentlich so, dass Dänemark, Großbritannien und die Schweiz auch noch ganz stark dabei sind.
Okay. Aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass es ein interkontinentaler Sport ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird weltweit gemacht und es gibt ja jedes Jahr so einen Guinness-Weltrekordversuch, im Herbst ist es immer, wo es darum geht, an einem bestimmten Datum weltweit so viele Leute wie möglich zum 30-Minuten-Becher stapeln zu lassen. Den Weltrekord, den Guinness-Rekord gibt es eigentlich schon lange und da versucht man jedes Jahr den zu verbessern. Ja. Und da gibt es dann, also man muss mindestens 25 Leute zusammenkriegen in einer Gruppe, um da teilnehmen zu können und gewertet zu werden. Mhm. Und das sind dann jedes Jahr, glaube ich, über 600.000, 700.000 Leute weltweit. Und da gibt es dann auf der Seite von der World Sport Stacking Association eine Liste der Schulen und Gruppen, die da mitgemacht haben. Und wenn man sich das anschaut, das ist total irre, wo auf der Welt überall dann Leute da teilgenommen haben.
Sehr, sehr cool. Coole Geschichte. Aber du bist ja selbst auch schon bei unzähligen nationalen und internationalen Meisterschaften angetreten und konntest dabei auch eine Menge Titel gewinnen. Ja, wir haben gelesen, es sind ganze 25 Stück. Also erstmal Gratulation dazu. Waren dann die Turniere dann auch für dich immer so ein richtiges Highlight?
Ja, auf jeden Fall ist das halt einfach nochmal eine richtig tolle Sache, wenn man dann die ganzen internationalen Konkurrenzen sieht und die schnellsten Stacker der Welt da am Start sind.
Aber gibt's da bei dir irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also sag ich mal, die Reisen an sich, die man dann natürlich da macht. Ich bin durch Sportstacking in Länder gefahren oder geflogen, da wäre ich wahrscheinlich sonst niemals hingekommen. Also toll war Taiwan. Fand ich super, ja. Also Taipei dann anzuschauen und ja, das ist schon beeindruckend. Die Urlaube oder die Reisen, die man dann macht. Letztes Jahr Singapur war auch ein Highlight auf jeden Fall. Also kann man nur empfehlen, da mal hinzugehen.
Ja. Das heißt, im Endeffekt kann man bei dir sagen, es ist einmal die sportliche Komponente, aber auch eben der Fakt, dass du viel um die Welt reisen kannst und viel auch Stacking-Freunde kennenlernen kannst.
Genau, also man hat dann schon, trifft dann ja auch immer wieder die gleichen, ja. Genauso Verrückten, sage ich mal, die dann überall hinfahren, und dann hat man da schon immer wieder Kontakte. Aber auch wirklich, man muss sich eigentlich nie Gedanken machen, wo mache ich meinen nächsten Urlaub. Mhm. Das ist klar.
Und das ist ja auch der Vorteil, weil Stacking ja auch eine Familiensportart ist, kann man ja so sagen.
Ja, genau, ja. Also wir hatten es jetzt auch bei uns im Verein, waren jetzt zwei Familien mit in Florida, wo halt bei der einen Familie alle stacken und bei der anderen Familie nur ein Sohn. Die sind aber trotzdem halt dann die Osterferien als Urlaub in Florida gewesen.
Okay, es muss man sich aber trotzdem auch erstmal leisten können.
Ja. Das stimmt allerdings, ja.
Ja.
Deswegen hoffe ich ja, dass wir noch ein bisschen mehr Publicity kriegen, ein bisschen mehr Medienpräsenz. Vielleicht gibt es dann doch mal den einen oder anderen Sponsor.
Oder kann man sich auch das ein oder andere Preisgeld absahnen? Geht das auch? Gibt es da was?
Da gibt es im Moment nichts. Man kriegt praktisch nur Medaillen und Urkunden. Und was halt die vielen, die Guten motiviert, ist, Rekorde aufzustellen. Also sei es jetzt einen nationalen oder mindestens mal einen Altersklassenrekord oder Europarekord. Das ist natürlich für die Schnellen dann die Motivation, immer weiter zu trainieren.
Und vermutlich war ja Sportstacking auch eine der wenigen Sportarten, die trotz Corona-Pandemie im Jahr 2021 eine Weltmeisterschaft ausgetragen hat, nur eben online. Was ist das für ein Gefühl, dann im Wohnzimmer oder im Vereinsheim zu stehen und zu wissen, jetzt geht's gleich um Gold?
Ja, das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn man in der Halle ist. Es ist schwieriger aus meiner Sicht, sich dann zu Hause auch schon auf den Punkt warm zu machen. Und dann, ja, es fehlt so ein bisschen das ganze Flair drumherum. Man ist ganz alleine, hat nur die Kamera laufen. Es war auf der anderen Seite dann aber trotzdem schön, weil man ja dann auch bei den anderen gucken konnte. Es gab ja auch Livestreams, die man dann anschauen konnte. Und es war ja, weil es global abgehalten wurde, aufgeteilt in drei Zeitzonen. Und man konnte praktisch nur die Konkurrenz in der eigenen Zeitzone live miterleben, und die anderen waren schon durch, und die Amis kamen dann immer nach uns. Da haben wir dann uns im Zoom-Meeting alle Deutschen zusammengesetzt, haben uns was zu trinken geholt und haben den Livestream angeguckt und haben dann beobachtet, ob die Amis in der jeweiligen Altersklasse jetzt einen von uns geschlagen haben oder nicht.
Und wie war die Szenerie jetzt bei dir? Also wie hast du da jetzt teilgenommen? Hast du dann einfach eine Kamera in deinem Zimmer aufgestellt? Oder?
Ich habe in meinem Hobbyraum, wo ich auch trainiere, auf der Tischtennisplatte, da habe ich mein Equipment eigentlich immer stehen.
Ja.
Und da habe ich halt hab extra ein Stativ gekauft und habe da mein Handy reingeschnallt. Und so habe ich dann da teilgenommen. Ja.
Ach, sehr cool. Ja, aber ich würde trotzdem auf jeden Fall hervorheben, dass es eine Stärke von eurer Sportart ist, dass die ja sowohl in Präsenz als auch online ausgetragen werden kann. Also mir fallen ja jetzt spontan nicht viele Sportarten ein, die sowas machen können. Das ist ja schon ein besonderes Element eurer Sportart, was sich durch die Corona-Pandemie da entwickelt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann, um das auch zu trainieren für diese Weltmeisterschaft, auch in Deutschland eine Serie von Online-Turnieren veranstaltet. Da hat sich ein Stacker, der aus Kirchentellinsfurt ist, hier groß engagiert und hat es mit durchgezogen, auch technisch dann aufbereitet, da brauche ich ja schon eine ordentliche Zoom-Lizenz, und dann so kannst du einfach so mit einer kostenlosen Lizenz mitmachen, um dich nur einzuwählen. Aber das groß aufzuziehen, ist schon ein bisschen Aufwand. Aber hat super funktioniert und waren dann auch alle fit für die Weltmeisterschaft, dass also auch die, die sonst, sage ich mal, nicht so digital affin sind, dann geschafft haben, in ihr Zoom-Meeting zu kommen.
Stark. Wann ist denn genau in dir die Idee gereift, eine eigene Abteilung für Sportstacking ins Leben zu rufen? Und uns interessiert vor allem auch, wie die ersten Reaktionen waren, als du auf den TV Zuffenhausen zugegangen bist. Konnten die sich überhaupt damals unter Stacking was vorstellen?
Ja, also das war ja so, als wir dann als Eltern-Kind-Weltmeister zurückgekommen sind, 2008 von der Weltmeisterschaft, dann waren wir bei der Weihnachtsfeier der Fußballer von meinem anderen Sohn eingeladen und durften das dort mal vorführen. Und dann haben die das gesehen und dann ging das ganz schnell. Nach ein paar Bier haben sie dann gesagt, ach, und du bist jetzt Weltmeister, dann machst du das jetzt bei uns. Ja, und dann konnte ich mich da schlecht dagegen wehren. Und dann hat man, wie gesagt, erst als Kurse das angeboten. Und dann, als das dann nachhaltig weiterging, dann haben die gesagt, Mensch, wir machen jetzt einfach eine Abteilung, weil dann können wir die Leute halt fest an den Verein binden, die da mitmachen wollen, und haben neue Mitglieder. Und so hat sich das entwickelt. Also das hat sich eigentlich, das war jetzt keine Entscheidung von mir alleine, sondern man hat einfach gesagt, das mit den Kursen, das ist immer wieder ja eigentlich mehr Aufwand, als wenn man dann richtige Mitglieder hat und das dann fest organisiert. Und mit einer Abteilung hat man auch, dann kriegt man ein bisschen Budget. Die Leute zahlen dann auch einen Abteilungsbeitrag und da kann man dann auch ein bisschen halt zum Beispiel Startgebühren oder solche Dinge dann finanzieren.
Ja, du bist ja jetzt nicht nur Gründer, sondern auch Abteilungsleiter und Trainer der Stacking-Abteilung. Wie viel Zeit in der Woche verbringst du mit deinem Sport?
Ja gut, wir trainieren regelmäßig 1,5 Stunden. Da muss man dann sich ein bisschen was überlegen, was macht man heute. Wir machen aber nicht nur Wettkampftraining, sondern auch Showtraining, weil wir ja auch Shows zur Musik aufführen, gerade bei so Veranstaltungen oder auch ab und zu unsere Showtruppe schon für Events gebucht wurde. Das kann man uns auch. Man kann uns buchen für irgendeine Feier von einer Firma oder Geburtstag, Hochzeit, haben wir alles schon gemacht und treten da auf. Und das muss natürlich auch trainiert werden. Und dann gibt es natürlich das Übliche, was hinten dran hängt. Anmeldung zu Wettkämpfen, Statistik führen über die Ergebnisse, dann die Gelder verwalten, die Gelder beantragen, das alles, was man dann als Vereinsmichel so machen muss. Also es sind schon einige Stunden in der Woche, die man da mit verbringt. Dann Mails schreiben, ja, Infos an die Teilnehmer rausgeben, die Reisen organisieren ein bisschen, wer fährt mit welchem Auto, wer fährt überhaupt, ja.
Podcast-Anfragen beantworten.
Genau, genau. Ja, also ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte einen, der nur PR macht.
Das heißt, bei dir kommen so viele Anfragen rein.
Es kommt immer in so Wellen. Oft ist es so, wenn man dann einmal irgendwo präsent ist, dann werden die anderen aufmerksam und wollen dann auch was machen. Und dann kommt wieder jahrelang nichts.
Mhm. Aber gerade hast du das mit der Musik genannt, das hört sich ja echt richtig cool an. Wie ist das denn so in den letzten Jahren so zustande gekommen? Gab es das auch schon von Anfang an?
Das gab es eigentlich von Anfang an, weil gerade mein Sohn und ein Kumpel von ihm, die haben das eigentlich angefangen, weil sie das bei Stackern aus Crailsheim damals gesehen haben und haben sich dann zu irgendwelchen Musiktiteln halt so ja, Stack-Choreografien, sage ich mal dazu, ausgedacht und manche, die stacken wir heute noch. Da ist dann der Titel zwar schon etwas in die Jahre gekommen und mir persönlich kommt er dann zu den Ohren raus. Aber es gibt auch immer wieder, wir haben jetzt eine junge Dame bei uns, die hat jetzt eine neue Choreo gemacht zu einem neueren Titel. Und ja, es gibt dann natürlich verschiedene Schwierigkeitsstufen, wenn die sehr schnell sind. Und bei so einer Musikshow, da darf halt wirklich nichts schief gehen, weil dann bin ich einmal aus dem Takt. Und das Faszinierende für mich bei diesen Shows ist eigentlich, wenn da 4 oder 6 auf der Bühne stehen und das bei allen synchron durchläuft, das ist wie Formationstanz. Das ist wahnsinnig anzugucken. Und wenn es dann noch richtig gut zur Musik passt, dann ist einfach toll.
Es geht auch nichts über schöne 80er, 90er oder 2000er Musik.
Ja. Ich hab auch noch eine Idee für eine Weiterentwicklung der Sportart. Wenn man noch Zauberei hinzufügt, wäre es doch auch total spannend, oder?
Ja gut, es gibt ja eine Reaktion, die wir immer wieder haben bei unseren Mitmachständen. Wenn die Leute da vorbeilaufen und es 3-3-3 steht, dann denken die immer, ach, Hütchenspiel.
Ja,
ist dann immer schwierig zu erklären, dass wir nichts mit verbotenem Glücksspiel zu tun haben. Komischerweise, das kennt jeder.
Ja klar, ja. Jeder war wahrscheinlich schon mal in Paris am Eiffelturm und hat die da spielen sehen. Aber wie haben sich so die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren jetzt so nach Corona entwickelt? Also kommen da wieder einiges nach?
Also wir haben jetzt seit 1,5 Jahren, kann man sagen, wieder ein bisschen Zulauf. Aber es ist natürlich, könnte schon noch mehr sein. Es ist halt so, das braucht dann immer eine Weile. Das Tolle ist, dass die dann dabei bleiben und sagen, ich mache das relativ schnell, sage ich mal, zumindest national, aber auch in Europa recht gut dabei sein können, weil eben durch die Corona-Zeit jetzt in den unteren Altersklassen die Konkurrenz deutlich geringer ist und man da mit einigermaßen guten Leistungen schon recht weit kommen kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns fast alle, und da sind welche dabei, die haben erst im letztes Jahr nach den Sommerferien angefangen, zur Europameisterschaft nominieren können. Und das ist schon mal nicht schlecht. Gut, haben wir jetzt natürlich auch das Glück, dass es eine Heim-EM sein wird im Juli. Cool. Und da wir besonders hohe Teilnehmerzahlen auch melden dürfen.
Aber gerade jetzt nochmal beim Thema Vermarktung finde ich das generelle Thema, wie das Sportsystem in den USA aufgebaut ist, ziemlich spannend, weil wir haben auch uns notiert, dass es 20.000 Schulen in den USA gibt, die so ein Sportstacking-Programm integriert haben und dass es ja auch zum Teil dann richtige Meisterschaften an den Schulen gibt. Wie sehr ist USA da Vorreiter und wie viel könnt ihr euch davon abgucken?
Ja, also USA ist wirklich an der Stelle sehr weit vorne dran, weil sie es wirklich in den Schulen machen, weil sie auch, sage ich mal, wirklich auf vielen Ebenen Wettkämpfe haben. Mhm. Und auch dann halt für die einzelnen Staaten oder manchmal auch nur die Counties oder halt Regionen wirklich Meisterschaften machen. Und dadurch natürlich noch eine ganz andere Breite haben als wir in Deutschland. Und da wäre schon wünschenswert, wenn die Schulen da etwas mehr machen würden. Aber da haben wir halt überall das Problem Lehrermangel. Und bei uns die Lehrer freiwillig machen, die sowieso nichts. Wenn, dann müssen sie es bezahlt bekommen. Und dann wird es schon schwierig. Es ist auch so mit den Vereinen. Wir haben es auch schon versucht, über den Schwäbischen Turnerbund zu promoten. Aber da ist es auch so, wenn du in die Vereine gehst, die Leute, die du dort triffst, die haben alle schon ihre Sportart. Mhm. Und die fangen in der Regel dann nicht nochmal was Neues an oder sowas Verrücktes. Und deswegen muss man eigentlich auf die Leute zugehen, die noch keinen Sport machen und sagen, komm, das ist ein toller Einstieg, fang damit an. Ja.
Gibt es denn auch Leute, die so zweigleisig unterwegs sind? Also die sagen, okay, ich mache die eine Sportart, aber jetzt habe ich Sportstacking noch für mich entdeckt, dann mache ich beides?
Gibt es auch ein paar, ja.
Ja.
Also manche machen schon noch was anderes neben mir.
Ja, klar. Aber ich finde es trotzdem, also diese Zahl 20.000 in den USA, das ist ja wirklich bemerkenswert. Also das
dürften inzwischen sogar noch viel mehr sein.
Du hast ja vorhin, glaube ich, 60.000
sogar gesagt, ja. Also das ist ja, wow, dann sind es ja sogar dreimal so viel. Das ist ja echt brutal viel. Aber gut, ja. Das heißt, im Prinzip kann man schon sagen, dass es Richtung Vermarktung noch einiges an Potenzial gibt. Viel Luft nach oben. Aber wenn man die Sportart dann mal vor sich sieht, dann ist es meistens so, dass es viele davon, dass viele davon fasziniert sind.
Ja, auf jeden Fall. Wobei sie dann bei den Erwachsenen immer die Hemmschwelle haben. Die denken immer, sie blamieren sich.
Ja.
Und trauen sich nicht. Also Kinder, die gehen dahin, auf die üben die bunten Becher eine totale Faszination aus und die haben auch keinen Schmerz, sich zu blamieren oder irgendwas. Die machen einfach. Und bei den Erwachsenen, die stellen sich immer hin und dann muss man denen erstmal 10-mal zureden, probier's doch einfach mal. Ist noch nicht schlimm, wenn es am Anfang langsam ist. Mhm. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, ich kann nicht. Ich habe nicht beide Hände frei. Legst das Zeug halt weg.
Ja, ich glaube, am Anfang ist es immer am wichtigsten, dass man einfach nicht direkt frustriert ist. Ne?
Und dran bleibt. Ich meine, das ist natürlich, wenn man dann die ganz schnellen sieht, das ist bei uns im Training auch manchmal. Wir haben im Moment es halt wirklich nur ein Training für alle. Und wenn dann jetzt ein Anfänger kommt, der zum ersten Mal da ist und das mal ausprobieren will, und dann sind da welche auf Weltklasse-Niveau. Das ist dann schon, das sagt man, das schaffe ich nie. Und dann hört man halt vielleicht auch wieder auf, das ist sicher ein Problem. Das ist auch so ein Thema, wo ich eigentlich dran bin, dass wir auch wieder mehr Anfängerturniere machen. Dass man also nicht gleich auf ein Profiturnier geht, wo die wirklich Besten aus Deutschland dann eigentlich immer da sind, sondern halt wirklich ein reines Anfängerturnier, damit die nicht gleich frustriert sind. Und bei den Kindern ist ja wichtig, die müssen immer was gewinnen. Und wenn es nur irgendeine Medaille ist, und das motiviert dann wieder.
Gab es bisher irgendwie so einen Showauftritt, der dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? Gab es irgendwie was ganz Großes, was ihr gemacht habt? War die irgendwann mal im Fernsehen sogar?
Ja gut, das Fernsehen war jetzt vor Ostern bei uns im Training von der Landesschau, haben die da einfach im Training ein Interview gemacht und aufgenommen, was wir da so treiben, und haben da einen 4-Minuten-Beitrag dann in der Landesschau gebracht. Das war ganz gut. Wir hatten auch schon mal einen Auftritt bei einer Sportlerehrung in der Stadthalle in Reutlingen. Das ist allerdings auch schon eine ganze Weile her. Das fand ich auch ein toller Event. Da waren wirklich 8 Leute auf der Bühne mit toller Beleuchtung und war ein super Abend, muss ich sagen. Das hat mich damals schon auch echt fast beeindruckt und hat auch ganz gut geklappt, weil das ist ja dann auch immer schwierig, die Kids da dann auf den Punkt dann an den Start zu kriegen.
Aber wenn ihr dann so Showauftritte macht, dann macht ihr wahrscheinlich beides. Also zum einen mit Musik und zum anderen wahrscheinlich dann einfach so eure Kombination davor führen und einfach zu zeigen, wie es funktioniert, oder?
Genau, genau. Also wir machen in der Regel so als Eyecatcher immer erstmal einen Musiktitel. Weil wenn dann die Musik läuft, dann gucken die Leute erstmal, wenn sie sich vorher irgendwie unterhalten haben oder sonst irgendwas. Und dann haben wir immer einen Block, wo wir eben die verschiedenen Wettkampfdisziplinen einmal kurz erklären und dann auch vorführen und dann auch schnell zeigen. Und zum Abschluss gibt es dann meistens nochmal irgendwas mit Musik, weil letztendlich möchten wir die Leute ja eigentlich unterhalten und nicht nur die Sportart vorstellen.
Ja, sehr cool. Jetzt wollen wir zum Abschluss noch eine wichtige Sache von dir wissen. Da du ja richtig, richtig gut mit Bechern umgehen kannst, bist oder warst du auch ein guter Bierpong-Spieler?
Nein.
Nicht?
Nein. Nein, da muss man ja werfen.
Fehlt da noch die Zielgenauigkeit dann.
Sagt dir das Trinkspiel Rage Cage etwas?
Nee, sagt mir nichts.
Okay, weil da muss man eher mit Bechern umgehen. Da muss man nämlich auch...
Da muss man auch Becher stapeln.
Da muss man nämlich Becher flippen und danach Becher stapeln.
Okay. Da kennst du dich gut aus, gell, Olli?
Ja, das kann ich ganz gut.
Ja, vielleicht wäre das was für deinen Sohn, ne? Vielleicht ist er darin stark.
Und verrate uns vielleicht noch eine Sache. Was macht ein Wolfgang Bleischwitz am liebsten, wenn er gerade mal nicht mit von Bechern umgeben ist?
Oh, laufen. Einfach laufen. Wandern.
Okay. Also da dann auch die Ruhe suchen, die Natur.
Ja, ja. Das ist für mich der beste Ausgleich, einfach Bewegung an frischer Natur.
Und was schaust du dir sonst gerne für Sportarten an?
In letzter Zeit gucke ich eher weniger, aber klar, Fußball, VfB muss man schon ab und zu mal gucken, jetzt vor allen Dingen wieder.
Ja, sehr gut.
Das ist schon was man so ein bisschen verfolgt dann, ja.
Ja, schön. Und wir hoffen natürlich auch, dass du dann demnächst in den Podcast reinhörst, wenn es soweit ist. Denn wir sind am Ende angelangt dieser Folge. Es war echt richtig, richtig spannend. Danke, dass du uns in deine Stacking World mitgenommen hast, dass du hier so schön alles aufgebaut hast. Wir machen uns jetzt gleich noch dran und nehmen ein paar Videos auf. Also bin ich schon gespannt, wie schnell du hier unterwegs bist. Aber das war wirklich spannend und das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du bei uns zu Besuch warst. Danke, dass du uns in deine Welt des Sports mitgenommen hast. Und natürlich möchten wir uns auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Wolfgang, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Sportstacking in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Sportstacking. Die Bühne gehört dir.
Okay, Sportstacking, die ultimative Herausforderung für Jung und Alt. Training für Hirn und Hände. Probiert's einfach mal aus, kommt bei uns vorbei oder an unsere Mitmachstände bei den verschiedenen Events. Wer es einmal ausprobiert hat, den wird die Faszination nicht mehr loslassen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.